Klima in Bewegung, Klima in Bayern. Das wöchentliche Klimamagazin von Klimabewegten für besseres Klima. Jeden Mittwoch kurz nach 18 Uhr im aktuellen LoRa-Magazin hier bei LoRa München. Klima in Bewegung.
Hallo, herzlich willkommen zu Klima in Bewegung im Teil 31 mit Uli
und Fabian. Ja, das Jahr schreitet schnell voran und mit ihm gefühlt auch die Klimakrise.
In unserer heutigen Sendung sehen wir das vor allem beim Blick auf das Extremwetter in Deutschland.
Und in unserem Interview mit dem Gletscherforscher Professor Dr. Wilfried Hack.
Und wir sehen allerdings auch, dass wir nicht einfach so schweigend zusehen können und immer weitermachen.
So beispielsweise auch Wolli. Der war letzte Woche auf dem System Change Camp in Hamburg, wo blockierende Aktivistinnen seiner Einschätzung nach mit Foltermethoden zum Aufgeben gebracht werden sollten.
Weiter haben wir wieder aktuelle Veranstaltungstipps. Viel Spaß
mit Klima in Bewegung. Und damit sind wir schon wieder mittendrin in unserem Extremwetterblock. Der bereitet mir in der Redaktion eigentlich immer am meisten Sorgen. Einerseits, ich weiß nicht, wie es dir geht, Uli, Sommer ist eigentlich großartig, gell? Ich habe schon seit Ewigkeiten keinen Pulli mehr getragen, ist mir letztens aufgefallen. Ich weiß nicht, wie lange ist es bei dir her?
Ja, zum Glück eine Ewigkeit, außer ich saß in runtergekühlten Klimaanlagen.
Ansonsten ist dieser Sommer eigentlich wunderschön. Alle freuen sich darüber, dass man lang im Biergarten sitzen kann oder auf dem Balkon. Gleichzeitig beschäftigen wir uns Woche für Woche mit den Extremwetternachrichten. Und da gibt's einige unangenehme. Um das nur mal in Zahlen darzustellen, lohnt sich's auf Hessen zu blicken. Die hatten wir bisher meiner Einschätzung nach überhaupt noch nicht auf dem Schirm, dass es da Waldbrände gab. Wir haben über Sachsen und Brandenburg berichtet, aber ich erinnere mich an keine Nachricht von Waldbränden in Hessen. Du dich?
Nicht bekannt.
Aber bis zum 16. August, wurde jetzt gemeldet, kam es zu 180 Waldbränden in Hessen und die haben rund 125 Hektar Wald abgebrannt. Wie heftig das ist, fällt dann erst auf, wenn man den Vergleich hört zum anderen Rekordjahr 2018. Da gab es auch schon viele Waldbrände, nämlich 139, aber dabei ist nur eine Fläche von 16,2 Hektar abgebrannt. Das bedeutet, im Vergleich zu 2018 sind jetzt 670% mehr Flächen abgebrannt in Hessen. Und das ist nur Hessen, wir warten noch auf die Zahlen aus Bayern und aus Gesamtdeutschland, aber es sieht nach einem ganz schön verbrannten Jahr aus.
Ja, und das ist die Geschichte nur im Wald. Und wenn wir jetzt auf die Wasserflächen gucken, da ist es auch nicht gerade gut bestellt. Das Niedrigwasser am Rhein ist in aller Munde und die wichtigsten Binnenschifffahrtsrouten sind jetzt schwer beschiffbar. Die Rheinschifffahrt hat jetzt aktuell in Kaub einen Pegelstand von 34 Zentimeter. Das klingt sehr wenig. Allerdings gibt es noch eine Fahrrinne, die jetzt bei 1,46 Meter Pegelstand liegt. Aber trotzdem, die Schiffe können weniger beladen werden, weil sie einfach nicht mehr mit dem Tiefgang wie bisher fahren können.
Ja, da hat jetzt die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes, WSV, noch einen weiteren Rekordstand gemeldet. Der Pegelstand bei Emmerich am Niederrhein, das ist an der Grenze zu Holland, ist heute Morgen um 5 erstmals sogar im Minusbereich angegeben worden. Minus 2 Zentimeter, ein neuer Rekordwert, ist erstmal ganz schön krass. Natürlich ist diese vertiefte Schifffahrtsrinne nicht in diesem Pegel mit einberechnet, sonst könnte gar kein Schiff mehr fahren und minus 2 Zentimeter ist auch sonst schwer zu messen bei Wasser. Aber es zeigt, wie heftig das ist und diese Probleme mit der Binnenschifffahrt, die du auch gerade angesprochen hast, Uli, ist in gewisser Weise auch ironisch, fand ich, als ich die Nachricht gehört habe, dass jetzt gerade Braun- und Steinkohle schlecht angeliefert werden kann an die ganzen Kohlekraftwerke, die jetzt weiterlaufen sollen, deswegen, weil wir weniger Gas bekommen aus Russland und dann sind wir wieder in der anderen globalen Krise, aber das lassen wir jetzt mal raus. Die können schlecht angeliefert werden, weil sie zu schwer werden, wenn sie zu viel beladen sind, müssen dann häufiger fahren, verbrennen dadurch wieder mehr Schweröl. Es ist alles nicht so sonderlich gut. Aber der Klimawandel hält sich selber vielleicht ein bisschen auf, wenn schon die Schiffe nicht mehr fahren können und irgendwann die Straßen nicht mehr befahrbar sind.
Auch in der Oder gibt es Niedrigwasser. Zusätzlich kommt noch die Umweltkatastrophe hinzu. Hunderte von Tonnen Fisch sind angestrandet. Im Prinzip ist im Moment der ganze Fluss eigentlich tot.
Man weiß noch nicht genau, woran es liegt. Es wird immer nach Polen geschaut. Es kann eine Mischung sein aus Umweltkatastrophe oder sogar die niedrigen Pegelstände. Bis wir was Genaueres wissen, wollen wir da gar nicht groß drüber reden. Es ist ein krasser Fall. Wir hoffen, dass da möglichst schnell eingegriffen werden kann und eine Lösung gefunden wird, damit sich diese Katastrophe nicht auch noch in die Ostsee ausweitet.
Ein kleiner Hoffnungsschimmer allerdings, in den nächsten Tagen wird es wieder regnen. Ob das den natürlichen Wasserspeichern in den Alpen und den Gletschern auch helfen wird, das werden wir sehen.
Genau, denn jetzt geht's um Gletscher. Die Nachrichten von den immer weiter schmelzenden Gletschern werden ja in letzter Zeit immer lauter. Ein ganzer Gletscher soll schon dieses Jahr vielleicht abschmelzen. Deswegen wollte ich vom Glaziologen Professor Dr. Wilfried Hack von der Hochschule München wissen, wie schlimm es denn eigentlich um die Gletscher in Deutschland bestellt ist.
Ja, wie schlimm es genau ist, ist schwierig in Zahlen anzugeben, weil die Gletscher jetzt nicht jährlich überwacht werden, aber rein vom visuellen Ansehen ist es klar, dass wir es mit einem extremen Jahr zu tun haben. Das kommt daher, dass der Schnee so früh weg war, über einen Monat früher als üblicherweise, und der Schnee sorgt ja zum einen dafür, dass sich neues Gletschereis bildet. Das kann natürlich nicht geschehen, wenn der Schnee es nicht bis in Herbst schafft, und er schützt den Gletscher über große Teile des Sommers vor der Eisschmelze. Wenn der Schnee aber zu früh weggeht, verlängert sich der Zeitraum der Eisschmelze und damit verliert der Gletscher mehr an Masse.
Was mich interessieren würde, was passiert denn eigentlich, wenn die Gletscher weg sind? Was bleibt dann?
Ja, wenn die Gletscher weg sind, dann bleibt Fels und Schutt übrig, und das hat lokal dann direkt Auswirkungen auf alpine Naturgefahren, weil jetzt steile Felshänge, die noch vom Eis gestützt werden, dann instabil werden können. Also es kann lokal zu Felsstürzen kommen. Außerdem der Schutt, der da rumliegt, der kann bei Starkregen dann mobilisiert werden, und es kann zum Beispiel zu Murgeln kommen, die dann auch Talräume weiter unten gefährden können. Felsstürze sind eher lokal im Hochgebirge, aber eine Mure, die kann auch bis ins Tal reichen.
Bedeutet, diese ganze Alpenregion ist dann gefährdet unterhalb der Gletscherbereiche?
Unterhalb der Gletscherbereiche kommt es jetzt nicht an jedem Gletscher, aber kommt es tendenziell zu einer Zunahme von Naturgefahren, ganz richtig.
Wie ist es denn mit der Wasserversorgung? Ich meine, die Gletscher haben ja die ganzen Seen bestückt und die Natur bestückt mit Wasser und versorgt. Wenn das auf einmal weg ist, ändert sich dann die gesamte Versorgung mit Wasser?
Die gesamte Versorgung ändert sich nicht, aber die saisonale Verfügbarkeit. Gletscher haben die Eigenschaft, dass sie das Wasser jahreszeitlich umverteilen, vom Winter auf den Sommer oder auch über mehrere Jahre von kühleren Jahren in die heißen, trockenen Jahre hereintransportieren, so dass Gletscher ausgleichend auf die Wasserführung wirken. Man hat, wenn man Gletscher im Flussgebiet hat, immer Wasser, entweder durch den Niederschlag oder in trockenen, heißen Phasen dann eben durch die Gletscherschmelze. Die gleichen das aus. Das ist wie wenn man zwei Wasserhähne hat und einer läuft praktisch immer. Und wenn dieser Effekt fehlt, dann ist man eben nur auf die Niederschläge abgewiesen und die sind starken Jahr-zu-Jahr-Schwankungen unterworfen. Und da kommt es dann eben zu starken Niedrigwasser in heißen, trockenen Sommern.
Heißt, das würde sich wahrscheinlich das gesamte Klima so in gewisser Weise ändern und die Natur auch?
Ja, also die Rückwirkung auf das Klima sind bei den kleinen Gletschern jetzt nicht unbedingt gegeben. Auch dieser Effekt auf die Wasserversorgung, der ist jetzt bei den bayerischen Gletschern nicht mehr gravierend, weil die einfach viel zu klein sind in ihren Flusseinzugsgebieten. Aber in inneralpinen Tälern wie dem Inntal oder so, da ist es schon so, dass es noch einen Effekt gibt, dass der Inn eben vor extrem starken Niedrigwassern geschützt ist, dadurch, dass er im Sommer noch diese Gletscherschmelze hat.
Wenn wir jetzt auf die klimatologische Einschätzung blicken, wie viel hat der menschengemachte Klimawandel damit zu tun? Wie viel ist das einfach natürlich, weil die einfach schon sehr alt sind? Ganz Bayern war ja mal größtenteils von Gletschern bedeckt.
Ja, das ist auf jeden Fall so, dass der menschgemachte Klimawandel, das ist ja inzwischen unbestritten, dass der einen Großteil der Erwärmung ausmacht, dass der auch entscheidend ist für den Rückgang der Gletscher. In Bayern habe ich das statistisch auch nachgewiesen, dass man das Gletscherverhalten vor allem mit den Sommertemperaturen erklären kann und dass jetzt langfristig nicht ein Rückgang der Niederschläge verantwortlich gemacht werden kann. Das ist in diesem Winter eine gewisse Ausnahme, aber der Gletscherschwund, der beschäftigt uns ja verstärkt seit den 1980er Jahren, und da sind es vor allem die Temperaturen, die dafür verantwortlich sind, und für die ist wiederum der Mensch zu einem Großteil verantwortlich.
Und wie lange werden wir jetzt noch Gletscher in Bayern haben, in Ihrer Einschätzung?
Ja, wir werden sie auf jeden Fall dieses Jahrhundert verlieren. Der erste könnte schon diesen Sommer vielleicht nicht überleben, der südliche Schneeferner. Der mit der besten Lebenserwartung ist der Höllentalferner unterhalb der Zugspitze. Aber auch der ist einem starken Schwund unterworfen und der wird vermutlich auch schon die Mitte dieses Jahrhunderts nicht mehr erleben.
Wie reagiert denn die Politik auf die Veränderungen im Gletscher? Wird nur Forschung unterstützt oder gibt es auch Versuche, hier noch schützend einzugreifen?
Da sind mir jetzt von der Politik her keine Versuche bekannt. Es ist tatsächlich auch schwierig, hier schützend einzugreifen. Der einzig wirksame Schutz ist Klimaschutz. Also wir müssen die Erwärmung schnellstmöglich stoppen, wenn wir überhaupt noch Gletscher in den Alpen bewahren wollen. Und ja, die Maßnahmen sind ja hinlänglich bekannt. Man kann darüber diskutieren, inwieweit die ausreichen oder wie weit wir da hinterherhinken.
Soweit der Glaziologe Professor Dr. Wilfried Hack von der Hochschule München über die Lage der Gletscher in Deutschland und im Alpenraum. Um Gletscher geht es auch in unseren Veranstaltungstipps,
die du uns heute vorbereitet hast, Uli, für die Parents for Future. Vielen Dank.
Dieses Mal haben wir Filmtipps für euch mitgebracht. Los geht es mit einer Live-Multimedia-Show von Markus Maute mit dem Titel Naturwunder Erde – Unsere Welt im Wandel. Das Kino Mond und Sterne im Münchner Westpark zeigt am 21. und 23. August kostenlos diese Show. Was könnte passender sein für ein Open-Air-Kino als ein Film über die Naturwunder der Erde? Der Referent Gerd Schröder präsentiert diese Show live und führt das Publikum zu fast allen Kontinenten. Ein besonderes Erlebnis für Groß und Klein. Die Anmeldung zu den kostenlosen Tickets findet ihr auf kino-mond-sterne.de. Restkarten werden ab 19.30 Uhr an der Abendkasse ausgegeben. Der laute Frühling. So lautet der Titel eines Films von Johanna Schellhagen. Bislang hat die Regisseurin Filme über Arbeitskämpfe gemacht. Jetzt zeigt sie, wie die Klimabewegung und die Bewegung der Arbeitnehmerinnen zusammenpassen kann. Beide können gemeinsam gegen die systemischen Zwänge kämpfen, die Politik und Unternehmen von einem wirksamen Handeln gegen den Klimawandel abhalten. Das Werkstattkino in der Fraunhofer Straße 9 zeigt den Film am Dienstag, 23. August um 18 Uhr. Details unter werkstattkino.de. Zum 16. Mal startet das Fünf-Seen-Filmfestival. Zwischen dem 24. August und dem 4. September werden rund 130 Filme zu sehen sein. Zum zweiten Mal mit dabei ist die Filmreihe Kino und Klima. 5 Dokumentarfilme und ein Spielfilm beschäftigen sich mit dem Klimawandel. In Tout Commence und Rise Up werden die Fridays for Future Bewegung und ihre aktuelle Situation porträtiert. Der Spielfilm Aya zeigt die Geschichte einer jungen Frau, die vom gestiegenen Meereswasserspiegel gezwungen ist, ihre Heimat zu verlassen. Und im Film Into the Ice tauchen Gletscherforscher in rekordverdächtig tiefe Gletscherspalten in Island ab. Alles, um die Frage zu beantworten, wie schnell das Eis schmilzt und damit herauszufinden, ob die Menschheit die Rettungsboote bereitstellen muss. Diesen Film könnt ihr am 25. August jeweils um 17 oder 21 Uhr in Gauting sehen. Oder am 29. August um 20.30 Uhr in Wessling. Alle weiteren Termine und den Online-Ticketverkauf findet ihr auf der Homepage des Fünf-Seen-Filmfestivals. fsff.de.
Letzte Woche haben wir ja auch schon auf die Klimaaktionstage in Hamburg hingewiesen. Dabei kam auch Wolli zu Wort über eine Sprachnachricht, die er uns vom System Change Camp in Hamburg geschickt hat. Du kennst den Wolli auch persönlich?
Uli? Ja, er war lange Zeit bei uns bei den Parents for Future tätig. Er hat sich bei den Scientists for Future engagiert. Mittlerweile findet er jetzt mehr Gefallen an Aktionen und ist daher bei Extinction Rebellion und auch Ende Gelände tätig.
Und auch bei der letzten Generation, da habe ich ihn mal getroffen bei einem Vortrag. Er ist nicht nur sehr rührig in der Klimaaktionsszene, sondern er weiß auch, wovon er spricht, denn er ist Ingenieur des technischen Umweltschutzes und stammt eigentlich aus Regensburg. Bis gestern war er noch in Hamburg und ich habe heute mit ihm telefoniert und wollte als erstes von ihm wissen, warum er dem Aufruf des systemkritischen System Change Camps gefolgt ist.
Wenn man jetzt weiß, wir haben 0,42 Promille CO2 in der Luft und wir müssen laut Weltklimarat bis 2150 auf 0,35 Promille CO2 runterkommen. Dann bedeutet das, wir müssen quasi Kohle dadurch erzeugen, dass wir aus der Luft CO2 holen und dann künstliche Kohle rumliegen haben, mit der man nichts machen kann, außer sie zu vergraben. Das ist in einem kapitalistischen System einfach nicht durchführbar. Wenn die Menschheit überleben will, dann müssen wir aufhören mit dieser Gewinnmaximierung, weil es gibt halt einfach kein unbegrenztes Wachstum auf begrenztem Raum und wir sind leider schon zu weit gewachsen. Wir müssen tatsächlich wieder schrumpfen. Das ist eine traurige Wahrheit.
Und das hat dich dann dazu gebracht, beim System Change Camp und den Klimaaktionstagen in Hamburg mitzumachen. Wie war es da?
Ja, war schon ganz cool. Das ist einfach halt ein schönes Camp mit sehr vielen Leuten und man fühlt sich natürlich gut, wenn man viele gleichgesinnte Menschen um sich herum hat. Das ist was ganz anderes, als wenn man irgendwie zu Hause sitzt, sich umguckt auf der Straße und überall fahren die Leute mit ihren Autos und niemand ist es wirklich klar, dass es nicht länger 5:12 ist, sondern ja, wir tatsächlich schon einen Rückwärtsgang einlegen müssen.
Es gab viele Proteste vor Ort, verschiedene Finger haben Brücken blockiert, vor allem um den Hafen herum. Es gab Berichte, dass die Polizei angegriffen wurde mit Pfefferspray, es gibt Bilder von Polizeigewalt. Wie hast du das denn wahrgenommen?
Ich war jetzt leider nicht bei den Fingern dabei, tatsächlich war ich bei einer Brücke. Wir haben halt da als Extinction Rebellion die Kohlbrandbrücke blockiert. Von 12:30 bis 16:30 war die Brücke einfach dicht mit Lock-ons und mit den großen Badewannen, die mit Beton ausgegossen waren. Im Camp zurück hieß es dann, dass natürlich Pfefferspray eingesetzt wurde und die ersten Reaktionen waren, ja, wir haben gegen den Wind das Pfefferspray eingesetzt. Und da gibt es auch genügend Fotos, die das deutlich belegen, dass die Polizei sich quasi selbst gepfeffert hat. Und das ist inzwischen, glaube ich, auch soweit durch. Und ich glaube auch, dass die Polizei es inzwischen schon zugegeben hat, dass quasi keine Demonstranten Pfefferspray eingesetzt haben, weil das wäre ja auch dämlich. Warum sollte man sowas machen? Sondern die haben sich selbst gepfeffert.
Trotzdem gibt es die Berichte von der massiven Polizeigewalt, die eingesetzt wurde. Wie hast du die Leute erlebt, die zum Camp zurückgekommen sind und von sowas berichtet haben?
Waren schon viele traumatisierte Menschen dabei. Also eine Person hat sich halt einen Eisbeutel an den Unterkiefer gehalten. Waren auch einfach Menschen, die das halt nicht so gewohnt waren, dass sie einfach Pfefferspray abkriegen. Dann war ja natürlich die Situation, die Menschen sitzen, machen eine Blockade und es kam nicht dazu, dass die Leute weggetragen worden wären, sondern es wurden einfach so lange Schmerzgriffe in Augen und Nase angewendet, bis die Menschen Anführungszeichen freiwillig Anführungszeichen zugegangen sind. Also es ist ja in meinen Augen ja eigentlich Folter. Also ich bin bei der letzten Generation aktiv und ich sitze oft auf irgendwelchen Straßen. Lass mich dann auch wegbringen. Und wenn ich da aber nichts mache und keine Gewalt anwende, nichts, wenn es dann dazu kommt, dass einem Leute einfach so lange Schmerzen zufügen, bis man selbst die Straße verlässt, dann ist es in meinen Augen doch letztendlich nichts anderes als Folter, weil es ist das Aufdrängen des eigenen Willens mittels Schmerzen an eine andere Person. Und ich denke, das ist definitiv nicht in Ordnung.
Was war denn das verbindende Anliegen von allen, dass sie sich überhaupt in die Situation gebracht haben, so angegangen zu werden und so bedrängt zu werden?
Ich glaube, dass es mittlerweile ja wirklich offensichtlich ist. Wir haben jetzt global 1,2 Grad Erhitzung. Es bildet sich ab, dass wir weitermachen werden als Menschheit wie bisher. Das heißt, in nur 4 Jahren haben wir eine 50% Chance, die 1,5 Grad erreicht zu haben, die ursprünglich bis 2100 geplant gewesen wären, ja. Wir sehen, was wir jetzt an Dürren und Überflutungen auf der anderen Seite haben. Wir bemerken, welche Missernten auf die Menschheit zukommen. Es ist gerade auch im Hinblick auf die Gebiete der MAPA, also Most Affected People and Areas, offensichtlich, wie es den Menschen in Indien beispielsweise geht. Was ist das verbindende Element? Die Klimakatastrophe. Die Klimakatastrophe ist real. Die Klimakatastrophe sollte nicht geleugnet werden. Und wenn man dann diese LNG-Terminals, also diese Flüssiggasanlagen anguckt, die hier gebaut werden, dann ist es ja ganz klar, dass wir das nicht einfach hinnehmen können, dass die Zukunft der Menschheit hier aufs Spiel gesetzt wird.
Das war der Klimaaktivist und Ingenieur des technischen Umweltschutzes Wolli, der uns vom systemkritischen System Change Camp aus Hamburg berichtet hat, wo die Klimaaktionstage letzte Woche stattfanden.
Ja, ein ganzes Bündel von Themen, das wir heute gehört haben.
Ja, zuletzt war es Polizeifolter, was ein ganz schön krasser Vorwurf ist. Wir werden da auf jeden Fall nochmal über Repressionen reden. Die Pegelstände und die Waldbrände, hoffen wir mal, dass sich das jetzt wieder regelt. Denn die einzige gute Nachricht, die ich heute so ein bisschen auf dem Schirm habe, ist tatsächlich, dass es wieder regnen soll. Ob es dann auch gleich schneien soll in den Bergen, damit die Gletscherschmelze ein bisschen abgeflacht wird.
Das bleibt abzuwarten.
Ja, wir hoffen, dass wir nächste Woche bessere Nachrichten für euch haben und vielleicht auch mal wieder was Positives berichten können und hoffen, dass ihr bis dahin nicht verzagt und in Bewegung bleibt.
Schöne Woche, bis zum nächsten Mal.
Bleibt in Bewegung. Die Sendereihe Klima in Bewegung wird unterstützt durch die Programmförderung der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien, BLM, und ist Teil des diesjährigen Schwerpunkts Klima in Bayern.